Auch von mir einen schönen guten Morgen euch allen, die ihr heute zugeschaltet seid. Danke Esther für deinen Impuls. Bei manchen Bildern kommt ja schon Urlaubsfeeling auf. Dankeschön dafür, dass wir solch einen Anker haben. Wir wollen heute weitermachen in der Predigtreihe im Philipperbrief. Und ich habe das Thema genannt, vorbildliche Mitarbeiter und vorbildliche Hingabe. Es ist die 6. Themenpredigt zum Philipperbrief. Nachdem wir uns den sogenannten Christus-Hymnus angeguckt haben, als das Lebensvorbild unseres Herrn Jesus und zuletzt vor 14 Tagen uns beschäftigt haben mit treuer Mitarbeiterschaft beziehungsweise gute Nachahmer. Da war eher der Paulus in unserem Blick. Soll heute das Thema Vorbild weiter personalisiert werden. Und speziell wird das an zwei Personen heute illustriert in unserem Text. Ich habe mir mal zwei Definitionen von Vorbild herausgesucht. Die eine ist etwas länger und vielleicht nicht ganz so einfach, das dann auch in der Schnelle der Zeit zu verarbeiten. Vielleicht ist die zweite dann etwas griffiger. Bei Wikipedia habe ich gefunden, Vorbild ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes oder idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinne ist ein Vorbild eine Person, mit der ein meist junger Mensch sich identifizieren und dessen Verhaltensmuster er nachahmt oder nachzuahmen versucht. Und im Duden steht, Vorbild ist jemand, der eine Fähigkeit oder Haltung hat, der man nacheifert, nach dem Prinzip Lernen am Modell folgen kann. Und dann habe ich noch einen Satz gefunden von Thomas Brook, einem Mann, der viel über Rhetorik geschrieben hat. Und der hat einen kurzen Satz dazu resümiert. Vorbild ist die allerstärkste Rhetorik. Heißt, wir lernen von den Vorbildern. Und vielleicht erfahren und erleben wir das zuallererst, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind. Ist zu beobachten an den Kindern. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Spruch, wie er räuspert, wie er spuckt, das hat er alles seinem Vorbild abgeguckt. Und vielleicht sind wir beim Verhalten unserer Kinder manchmal ein Stück schockiert, weil wir unser eigenes Verhalten ein Stück vorgespiegelt bekommen. Vorbilder können sowohl gut wie schlecht sein. Und Vorbilder sind zuallererst wahrscheinlich wir als Eltern und Großeltern. Also Leute, die mit den eher Jüngeren, mit den Kindern so oft zusammen sind, die uns so erleben und dass sie an uns einiges sehen und an unserem Verhalten, an unseren Entscheidungen ablesen können. Das heißt, was uns beschäftigt, was uns prägt, was das Fundament unseres Lebens ist, das nimmt von uns in unserem Verhalten unserer Umwelt wahr. Also Thomas Brook meint damit, Leben redet mehr, als unsere Worte sagen können. Oder wie es auch in einem Satz heißt, dein Leben redet so laut, dass ich deine Worte nicht hören kann. Macht so ein Stück deutlich, wenn unser Leben nicht im Einklang mit dem ist, was wir sagen. Wenn sich dort eine Diskrepanz aufbaut, die für andere eindeutig zu erkennen sind. Jetzt möchte ich aber zunächst uns den Text lesen aus dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel, die Verse 19 bis 30 wollen wir lesen. Philipper 2, Vers 19 bis 30. Ich hoffe aber, im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewerbung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue im Herrn darauf, dass ich auch selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangt und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank dem Tode nahe, aber Gott hat sich seiner erbarmt, nicht aber nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt für den Mangel in eurem Dienst, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Soweit. Der erste Punkt oder die erste Person, um die es heute geht, ist der Timotheus. Die Situation des Paulus, wir kennen sie ja, ist in Gefangenschaft in Rom und er drückt es auch in diesem Text heute aus mit ungewissem Ausgang. Er hofft, freizukommen, aber es ist noch unklar. Aber er ist nicht auf verlorenem Posten. Er hat seine Mitarbeiter um sich. Und namentlich erwähnt hier Timotheus. Vielleicht einige Eckdaten zum Bruder Timotheus. Er ist der Sohn eines griechischen Vaters, der Sohn einer jesusgläubigen Mutter namens Eunike und der Enkel einer jesusgläubigen Großmutter Luis. Das wird uns in der Apostelgeschichte 16, Vers 1 berichtet. Und Paulus traf ihn in Lykaonien, also Lystra, Derbe in der südlichen Türkei. Dort hat er ihn getroffen. Dort hat er ihn auch kennengelernt als einen gläubigen jungen Mann und ihn zum Mitarbeiter berufen. Lukas nennt ihn Schüler, oder Nachfolger, also Jünger. Und er erwähnt in der Apostelgeschichte, dass er ein gutes Zeugnis hatte in den Gemeinden, wo er zu Hause und zugange war, in Lystra und Ikonium. Vielleicht waren genau das die Grundlagen für sein Leben, dass er Vorbilder hatte. Es wird uns genannt, der ungeheuchelte Glaube von Mutter und Großmutter. Und das, so scheint es, trägt jetzt Frucht bei ihm. Der gelebte Glaube an Jesus Christus, wie er ihn erlebt hat in seinem Elternhaus. Vielleicht kann man sagen, dass Timotheus so einen Bilderbuchstart ins Leben hingelegt hat. Bezüglich des Glaubens an Jesus Christus, eine behütete Kindheit zu haben, eine gute Erziehung genießen zu können, Belehrung im Wort Gottes zu bekommen und Vorbilder durch den gelebten Glauben zu haben. Und ich würde uns gern einladen zur Dankbarkeit für ähnliche Lebensführungen, die wir vielleicht erlebt haben, wo es uns ähnlich ging, wo wir dankbar sein können für gläubige Eltern, die uns im Glauben erzogen haben. Ich habe das so gelesen, oder jetzt mal gelesen, dass wir vielleicht so Muttermilch-Christen sein können, die also von Anfang an im Glauben erzogen worden sind. Und wir hören das ja manchmal, dass es da so Vorbehalte gibt, wenn man so in diesen Glauben reinwächst, wenn dieser Gewöhnungsfaktor dazukommt, wo wir uns so dran gewöhnt haben, dazu zu gehören. Und man sagt, dass es Quereinsteiger dann oft durch ein einschneidenderes Erlebnis leichter haben, dran zu bleiben. Das gibt hier und wieder. Aber ich denke, umso wichtiger ist es, dass wir uns dies neu bewusst machen, was es für ein Geschenk ist, in einer guten und behüteten Kindheit oder eine gute, behütete Kindheit zu erleben, in einem guten Elternhaus aufzuwachsen, die uns mit dem Glauben vertraut machen. Und deshalb vielleicht auch hatte ich mir dieses Eingangslied gewünscht, Herr, halte mich nah bei dir, dass wir dranbleiben, dass uns das nicht so normal wird, wir uns so gewöhnen und dann die Gefahr des Abirrens nicht fallen und abirren, haben wir gesungen, dass das dann ganz schnell passieren kann, dass wir auf Abwege geraten. Wenn in Not und Anfechtung wir geraten, dass es genau dann beginnt, dass wir hinterfragen. Und ich weiß aus eigenem Erleben, wie schnell man auf die Nase fallen kann dabei. Ja, wir wollen dankbar sein für Vorbilder, von denen ich den Umgang mit ganz unterschiedlichen Situationen lernen kann. Das vielleicht so als der erste kleine Aufhänger, Merksatz in diesem Text. Besorgt um das Wohlergehen der Geschwister, so habe ich den ersten Unterpunkt beim Timotheus genannt. Der Paulus gibt uns Einblicke in das, was er vorhat, was er geplant hat, den Timotheus nach Philippus zu schicken Und da ist mir als erstes aufgefallen, dass da steht im Herrn Jesus. Da habe ich gedacht, ja, okay, es ist eine Entscheidung, die der Paulus gefällt hat und die wird jetzt durchgezogen. Ich habe so gedacht, vielleicht ist das einfach oder drückt das einfach die Abhängigkeit aus, dass er auf sein Ja noch wartet, dass er, wenn der Herr das möchte, das so auch machen würde und machen möchte. Und da habe ich so einen Vers aus dem Jakobus, Kapitel 4, Vers 15 gedacht. Das hat man früher von den älteren Geschwistern oft gehört. Ist vielleicht bei uns nicht mehr so üblich, aber ich finde es eigentlich trotz allem gut, wenn wir zumindest diese Einstellung weiterhin uns behalten. Jakobus 4, Vers 15 steht: Moment. Also es geht darum, wenn jemand sagt, dass er in eine Stadt gehen will und dies und das tun will, Handel treiben, dass Paulus sagt, dass wir besser täten, wenn wir sagen, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Dass wir das immer wieder auch in der Abhängigkeit zu unserem Herrn tun. Dass es nicht einfach nur unsere eigene Entscheidung ist. Der Timotheus, von ihm wird gesagt, dass er gleichgesinnt dem Paulus ist. Der Paulus hat sich um die Belange seiner Gemeinden, in die er war, immer wieder gekümmert. Er hat sich gesorgt. Er hat geschrieben. Er hat sie wieder besucht, so es möglich war, für sie gebetet. Und er hat ja dann den Timotheus dabei gehabt. Und hier lesen wir, dass er gleichgesinnt war in den Dingen, dass er sich um die Gemeinden kümmert. Dass er also ein Mann war, dem das auch durchaus lag, so sich in die Gemeinden hineinzugeben, die Belange, die Nöte, die Sorgen dieser Gemeinden ernst zu nehmen. Und deshalb wird uns gesagt, dass er ihn nach Philippi schicken möchte, weil er der dafür geeignete Mann ist. Und er nennt es, dass er es ein Stück in diesem Vater-Sohn, in dieser Vater-Sohn-Beziehung von dem Paulus sich abgeschaut hat. Also auch wieder eine Vorbildwirkung. Wie Paulus mit den Gemeinden umgegangen ist, dass auch er das so tut. Sehr ernüchternd erscheint mir dann, was dort steht, dass Paulus davon spricht, dass er der geeignete Mann sei, weil alle anderen auf das Ihre sehen. Und ich denke, oder ich bin daran hängen geblieben, an diesem Alle. Macht er hier alle Mitarbeiter runter, dass nur der Timotheus der sei, der gut und in der Linie liegt? Und da habe ich also in dem Text schon gefunden, dass es also nicht so ist, sondern es auch noch andere Mitarbeiter gibt. Epaphroditus werden wir noch zu sprechen kommen. Vielleicht ist es einfach so, dass ja auch dem Timotheus eine gewisse Würdigung zukommen lässt, dass es schon einige Brüder gibt, die ihren eigenen Weg gehen. Die ihren eigenen Vorteil suchen, ihren eigenen Nutzen. Die vielleicht in Schwierigkeiten und Herausforderungen aufgeben und dann weggehen. Ich habe jetzt nicht näher nachgeschaut, aber Paulus hat das ja mal mit dem Johannes Markus so erlebt, der dann die Missionsreise abgebrochen hat und weggegangen ist. Später aber wird von ihm auch berichtet, dass er ein Mann war, den Paulus gut noch gebrauchen konnte. Also kein dauerhaftes Weggehen, sondern ja, ein Stück weit nie voll im Dienst für den Herrn zu stehen. Aber es wird uns noch ein anderes Beispiel genannt. Im Kolosser 4, Vers 15 steht von einem Mann, der wird dort als Mitarbeiter gegrüßt. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Und um den Demas soll mir es gehen. Von dem Demas lesen wir später im 2. Timotheus 4, Vers 10. Auch das möchte ich kurz vorlesen. Denn beeile dich, zu mir zu kommen, schreibt er dem Timotheus, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Da gab es also wirklich auch Brüder, die nicht nur mal vor einer Schwierigkeit weggelaufen sind, sondern die komplett diese Welt lieb gewonnen haben. Und das sagen Ausleger, die Situation gerade dort in Rom, in der Weltstadt, war dazu angetan, dass man dort leicht auch auf falsche Wege kommen konnte. Der Timotheus darf uns Vorbild sein in dem Einsatz für die Gemeinde. Nicht eigene Ziele zu verfolgen, nicht danach zu fragen, was er will, sondern in dem Dienst unseres Herrn Jesus zu stehen und sich dort voll und ganz reinzugeben. Wir dürfen dankbar sein für Leute, die wir auch heute erleben, mit einem weiten Herzen und einer selbstlosen Art, die am Puls der Gemeinde sind, die dort spüren und merken, wo was nicht stimmt, die mitreden, mitkämpfen, mitbeten für Gemeinden. Und ein zweiter Punkt, der zum Timotheus gesagt wird, ist das Bewährtsein im Dienst. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Paulus und Timotheus haben schon ein besonderes Verhältnis miteinander. Und der Paulus spricht von dieser Vater-Sohn-Beziehung. Er nennt ihn auch mal sein geistliches Kind. Der Paulus hat ihn getroffen damals in Lystra Derbe und hat ihn zum Mitarbeiter berufen. Und ich denke, dann war der Timotheus so etwas wie so ein Azubi. Also einer, der da mitgegangen ist, der gelernt hat von dem Paulus auf den Missionsreisen. Vielleicht so auch Nebenarbeiten mitgemacht hat, aber erlebt hat, wie der Paulus agiert. Und er hat sich in seinem Dienst für den Herrn bewährt. Man sagt ja, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Und vielleicht war das bei dem Timotheus auch, dass da nie alles so ihm gefallen und geschmeckt hat, was er da vielleicht erlebt und getan hat. Aber er ist dran geblieben. Er hat gelernt. Und er ist zu einem, ja, selbst zu einem Vorbild herangewachsen. Hat nicht mehr nur Hilfe in der Mission geleistet, sondern er bekommt jetzt mehr Verantwortung. Und ich denke, das ist ein Prinzip, was wir ja auch in unseren Gemeinden durchaus haben, dass Leute mit herangezogen werden, mit eingebunden werden in den Dienst. Und wenn wir merken, dass sie sich bewähren, dass sie ihre Aufgaben gut tun, dann mehr Verantwortung übernehmen. Ist auch durchaus ein Prinzip in der Schrift. Er war treu, dieser Timotheus, hat diese Zeit des Lernens und Wachsens durchgehalten und hat jetzt oder steht jetzt vor neuen Herausforderungen, indem er ganz alleine zu der Gemeinde nach Philippi geschickt werden soll. Auch hier wieder vielleicht so ein kleiner Merksatz, dass wir dankbar sein können für so Säulen in der Gemeinde, für Leute mit langem Atem und einem breiten Kreuz. Das vielleicht zunächst zum Timotheus. Und jetzt wollen wir uns noch den Epaphroditus etwas näher ansehen, der uns hier genannt wird. Von Timotheus wissen wir, es gibt zwei Timotheus-Briefe, also zwei Briefe an Timotheus. Und wir stellen fest, dass der Epaphroditus uns eigentlich nur im Philipperbrief begegnet. Vielleicht eher ein etwas unscheinbarer Mann. Mag man vielleicht graue Maus sagen. Also wahrscheinlich ein Gemeindeglied aus Philippi. Und dennoch lesen wir in dem Abschnitt, dass Paulus ihn mit genau 5 Begriffen kennzeichnet. 5 Begriffe, die es schon in sich haben. Er nennt ihn Bruder. Also ein Bruder der Gemeinde, er ist gläubiger Mann, also Bruder. Dann nennt er ihn auch Mitarbeiter. Wir werden sehen, er ist Mitarbeiter. Er ist Mitstreiter, er ist Abgesandter und Diener. 5 Begriffe für einen Mann, der uns so oft gar nicht begegnet. Und ich habe den ersten Punkt zu dem Epaphroditus genannt, Bruder unter Brüdern. Die Philipper wussten um die Lage von dem Paulus. Gefangen in Rom, und wie diese Gefangenschaft genau aussah, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass Paulus sich oft seinen Lebensunterhalt verdient hat, als Zeltmacher, was er ja war. Und vielleicht war das jetzt gerade so nicht möglich. Von daher könnte es auch zum Engpass gekommen sein in der Versorgung. Und die Gemeinde in Philippi, die ja keine Schwerpunktgemeinde war in Sachen Problemen, Nöten, sondern die eher, wir haben es ja am Anfang genannt, ein Freudenbrief, also eine Gemeinde war mit wenig Problemen, wo ja die in dem Sinne gut lief. Und diese Gemeinde hat eine Gabe zusammengetan, um den Paulus zu unterstützen. Der Überbringer, das war der Epaphroditus. Er wurde von der Gemeinde geschickt. Und er sollte nicht nur ein Überbringer sein, sondern es war geplant, dass dieser Epaphroditus den Paulus auch noch eine ganze Weile vor Ort unterstützt. Das kam aber dann ganz anders. Aber zunächst vielleicht auch die Dankbarkeit für die Zusammengehörigkeit trotz der Unterschiedlichkeit. Timotheus, der eine ganz andere Stellung hatte wie der Epaphroditus. Der Epaphroditus, der vielleicht eher so ein Unscheinbarer war, aber zusammengehörig, trotz aller Unterschiedlichkeit. Jeder mit seinen Begabungen, mit seinen Fähigkeiten gehört zur Gemeinde und darf dort auch seinen Platz einnehmen, ohne unterbelichtet zu sein. Der Epaphroditus hat diese Gabe überbracht, aber er wurde schwer krank. Wir wissen nichts Näheres über das ganze Geschehen dort, aber wir wissen, dass es eine Krankheit war, die sehr ernst war, fast zum Tod. Wir lesen davon, dass Gott ihm geschenkt hat, dass er diese Krankheit überstehen konnte und er dann eigentlich schon unruhig war. In einer Zeit, wo es weder Handy noch Medien, Computer, sonst was gab, habe ich mich gefragt, wie es möglich war, dass so eine Nachricht von dem Kranksein dieses Bruders so schnell von Rom nach Philippi kommen konnte. Und auch damals schon Handelswege. Sicherlich gab es dort Möglichkeiten. Aber die Gemeinde machte sich Sorgen. Die machte sich Sorgen um ihren Bruder, den sie gesandt hatte. Und ich finde es auch, dass es schön ist, wenn wir merken, wie dieses Verhältnis Gemeinde war. Er war unruhig, weil die Gemeinde wusste, er war krank. Und die Gemeinde wusste, er war krank und wusste nicht, wie es mit ihm weiterging. Ich denke, wir dürfen dankbar sein für die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, wo wir nicht irgendwo runterfallen, sondern wo nach uns gefragt wird, wo Leute nachfragen, wenn es uns nicht gut geht, wo wir umeinander besorgt sind. Es ist ein ganz großes Geschenk, so etwas zu haben, zu erleben. So darf das auch der Epaphroditus. Und deshalb war es ihm wichtig, schnell wieder zu der Gemeinde zu kommen, um ihnen zu zeigen, dass er wieder gesund ist und die Gemeinde auch wieder froh werden darf. Und einen letzten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist Ehre und Anerkennung. Wir haben von dem Epaphroditus gehört, dass er nicht so dieser Vordergrundmann war. Im Werk des Herrn war er im Einsatz, aber er war eben nicht so ein Frontmann. Er unterstützt den Paulus, ist dem Tode nahe gekommen in seiner Krankheit und der Paulus, der sagt, Leute, ehrt mir solche Leute, die solche Dienste tun, die vielleicht nicht so vordergründig, so offensichtlich, so sichtbar sind, die getan werden, die wichtig sind, aber die eben ja manchmal vielleicht nicht gesehen werden. Und deshalb versucht der Paulus hier wirklich, diesen Mann der Gemeinde noch lieber zu machen, wie sie ihn schon lieb haben, wie wir es vorneweg schon gesehen haben, dass er das wirklich erleben darf, dass er anerkannt ist, auch mit dem, was er im Hintergrund und ungesehen für die Geschwister, die von zu Hause aus diesen Dienst nicht tun konnten, getan hat. Und wir dürfen dankbar sein für manchen außergewöhnlichen Einsatz, den der getan wird, der vielleicht viel Engagement, der viel, viel Kraft und manchmal viel Einsatz, auch persönlichen, körperlichen Einsatz, der vielleicht auch an die Kräfte geht, kostet, der getan wird, ungesehen und manchmal zu wenig gewürdigt. Dankbar für außergewöhnlichen Einsatz. Ich möchte gerne noch zusammenfassen. Wir haben das Thema uns bedenken wollen heute: vorbildliche Mitarbeiter und vorbildliche Hingabe. Wir haben uns zunächst den Timotheus angesehen. Ein Mann, den Paulus berufen hat und zu einem Mitarbeiter gemacht hat, der besorgt war um das Wohlergehen der Geschwister in den Gemeinden, in der Gemeinde. Und der sich bewährt hat im Dienst für den Herrn. Und wir haben uns den Epaphroditus angesehen, der ein Bruder unter Brüdern war, ohne dass wir ihn zurücksetzen wollen, der in der Sehnsucht nach der Gemeinde gelebt hat und ein wichtiges Glied seiner Gemeinde war, aber eben kein Frontmann. Und den Paulus empfiehlt, dass man ihn Ehre und Anerkennung zukommen lässt für den Einsatz, den er gebracht hat. Eine vorbildliche Hingabe, die er geliefert hat. Und wir dürfen dankbar sein für solche Vorbilder, die es gegeben hat in der Gemeinde. Und vielleicht ist es möglich, dass auch wir selber ein Stück weit zu Vorbildern werden können für andere, wenn Gott uns dazu Gnade schenkt. Ich würde zum Schluss gerne noch mit uns beten, bevor wir dann das Lied 360, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, singen. Zunächst möchte ich gerne noch mit uns beten. Unser lieber Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für Vorbilder, die du uns gegeben hast in unserem Leben, in unserem ganz persönlichen Leben und in deinem Wort, an denen wir ablesen können, wie sie geprägt sind und wie sie verändert worden sind auch durch dich, wie sie sich haben verändern lassen und wie sie zu Vorbildern werden konnten, weil du Gnade geschenkt hast. Wir wollen dir herzlich Dankeschön sagen für die Zeit, die wir auch miteinander über dein Wort nachdenken durften. Wir wollen dir Dankeschön sagen, dass es auch in unserem Leben so sein darf, dass wir Vorbilder haben und vielleicht du Gnade schenkst, selbst Vorbilder zu sein, einladend andere dir treu nachzugehen und an dir dran zu bleiben. Herr Jesus Christus, vielen Dank für die Zeit heute Morgen. Vielen Dank für deine Liebe, die du uns als Gemeinde schenkst, dass wir uns auch so in dieser etwas unschönen Art treffen können. Amen.